Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein darf. Ich möchte euch grüßen mit einem alten pietistischen Neujahrsgruß. Den habe ich als Kind bestimmt nicht verstanden. Aber je älter ich werde, finde ich, da liegt sehr viel Segen dran. Also, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Den gesunden Leib, den Frieden, den Segen und den Heiligen Geist. Da ist alles eingepackt. Wenn es heute bei mir krächzt, dann haben Sie bitte mit mir Geduld. Seit 2 Tagen habe ich einfach mit den Bronchien Schwierigkeiten. Aber ich habe hier auch Wasser, irgendwie geht es schon durch. Wir haben heute nur als Predigttext einen einzigen Vers. Der ist überschrieben, das kommende Friedensreich des Messias. Zacharia 9, Vers 9. Wir werden im Laufe der Predigt auch auf Jesaja etwas zurückgreifen. Aber dann das zu seiner Zeit. Zacharia 9, Vers 9. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Ja, liebe Geschwister, die Adventswochen sind vorüber und auch die Weihnachtszeit neigt sich mit den letzten Sonntagen der Epiphaniaszeit seinem Ende zu. Wir mussten auch schon vor ein paar Tagen das Jahr 2009 zurücklassen, mit allen Freuden, die wir erlebt haben, mit all seinem Leid, mit mutmachenden Tagen und auch mit Tagen des Versagens. Das alles durften wir in Gottes treue Hände legen. Und wir durften durch Gottes Gnade das Jahr 2010 beginnen, das noch wie ein verschlossenes Buch vor uns liegt. Doch, obwohl jeder Einzelne von uns noch nicht weiß, was das neue Jahr bringt, obwohl wir noch nicht wissen, wie sich unsere wirtschaftliche und soziale Situation in unserem Land verändert, steht doch eins felsenfest da, nämlich unsere Jahreslosung für das neue Jahr 2010. Eine ganz persönliche Zusage für jeden Einzelnen von uns. Das ist ein Wort, persönliches Wort unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus spricht, euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Ja, zum Erschrecken, da könnte es manchmal zumute werden, wenn wir um uns herum schauen. Aber Jesus spricht, euer Herz erschrecke nicht. Und statt des Glaubet an Gott, können wir auch übersetzen, vertrauet Gott und vertrauet mir, der ich die Brücke zum Vater geschlagen habe. Doch, liebe Geschwister, blenden wir nochmals zurück. Was sind sie uns gewesen? Was haben Sie mit uns angefangen, diese nun vergangenen Adventswochen und Weihnachtstage? War es auch nur eine pure Stresszeit des Einkaufens oder des Vorbereitens, wie es halt mehr oder weniger üblich ist? Oder haben wir uns von Gottes gutem Geist berühren lassen und konnten Weihnachten im eigentlichsten Sinn feiern? Der alttestamentliche Bibelabschnitt, aus dem unser heutiger Predigttext genommen ist, trägt die Überschrift Verheißung des messianischen Friedensreiches. Warum war es den alttestamentlichen Propheten so ungemein wichtig, so oft und so intensiv auf den kommenden Retter hinzuweisen? Ist uns bewusst, was der Sündenfall des Menschen an und für sich und unsere persönliche Schuld, unser tägliches Versagen für den heiligen Gott bedeutet? Der fleckenlos reine und heilige Gott, der uns Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, wie soll er mit uns, die von ihm so ersehnte Gemeinschaft haben, wie er sie für seine Ebenbilder Mensch gedacht hat, die wir uns doch durch unsere Schuld von ihm losgesagt haben. Doch der große heilige Gott hat für dieses uns das gottverlassene Dilemma eine Lösung bereit, die ihn allerdings sein Herzblut kostet. Schon in 1. Mose 3, Vers 15, da ist zu beachten, als Adam und Eva nach dem Sündenfall noch im Paradies sind, kommt des heiligen Gottes grenzenlose Agabeliebe zum Vorschein, die zwar die Sünde hasst und deshalb auch keine Gemeinschaft mit ihr haben kann, aber den verlorenen Sünder von Herzen liebt. Und dort steht geschrieben, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also der erste biblische Hinweis auf diesen Retter, der uns durch sein Blut den Weg ins Vaterhaus wieder ebnen kann. Wie hat dieser Rettungsplan Gottes für seine Menschen die Propheten des alten Bundes doch beseelt, die sich seinem Geist öffneten und durch sie schon dem alten Bund zum Trost und uns als neutestamentliche Gemeinde zum Wahrheitszeugnis der ganze Rettungsplan Gottes offenbar wurde. Schon der Prophet Jesaja, ca. 750 Jahre vor Christus, sah das ganze Rettungswerk Gottes schon in der Gegenwartsform und in Kapitel 53 in allen Einzelheiten beschrieben, in der Vergangenheitsform. Deswegen wird das Jesaja-Buch oft auch als das Jesaja-Evangelium bezeichnet. Dieser Begriff habe ich von Dr. David Jaffin. Er ist ja wirklich ein bekannter Alttestamentler. Und er sagt, das Alte Testament ist voll vom Neuen Testament. Empfehlenswert ist zu Hause, sich mit den Kapiteln 40 bis 55 zu beschäftigen. Das sind nur 15 Kapitel. Das ist bestimmt für jeden, der es tut, ein großer Gewinn. Sie sind überschrieben, das Trostbuch von der Erlösung Israels. Heute möchte ich nur zwei Verheißungen über den kommenden Gottesknecht aufgreifen und vorlesen. Sie sind beschrieben in Jesaja 42, Vers 1 bis 4. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Siehe, beginnt diese Verheißung. Das heißt, jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Jetzt muss man aufpassen. Und nun beschreibt der Prophet Jesaja, durch Gottes Geist gewirkt, dieses Besondere. Gott stellt seinen Auserwählten vor, an dem seine Seele wohlgefallen hat, um für unsere Schuld in den Riss zu springen. Ja, und da gibt's nur einen, nämlich seinen eingeborenen Sohn, den er sich vom Herz reißt, um ihn für uns Menschen zum Knecht zu machen, ohne Getöse, sondern wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie wunderbar beschreibt der Prophet den Auftrag dieses Lammes. Unsere geknickte Gottesbeziehung und unsere Hoffnung auf Erlösung wird er nicht auslöschen, nicht zunichte machen, sondern durch die Treue dieses Gottesknechts wird er das Recht auf Erden aufrichten. Das heißt, unsere Schuldfrage vor Gott lösen, die bis in alle Ewigkeit gilt. Ihr strahlt schon im Leiden dieses Gottesknechts Ostern und Himmelfahrt durch. Wie das in der Realität geschieht, beschreibt Jesaja im 53. Kapitel bereits in der Vergangenheitsform, in fast unbegreiflicher Klarheit, in den Versen 4 und 5, Jesaja 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Erahnen wir ein wenig, was der lebendige Gott für unsere Rettung eingesetzt hat? Begreifen können wir sowieso nicht. Doch glauben dürfen wir's. Vertrauen dürfen wir ihm, weil es uns durch sein lebendiges Wort so überliefert ist. Ja, mehr noch. Anstecken lassen dürfen wir uns von der heiligen Begeisterung des Propheten Zephania, wie wir es in der Lesung vorhin gehört haben. Jauchze, du Tochter Zion, frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Oder dem Jubel des Propheten Zacharia in unserem heutigen Text. Beide Propheten, also Zephania und Zacharia, sind ja Zeitgenossen, circa 300 vor Christus. Und beide Propheten durchleben bestimmt eine schwierigere Zeit als wir heute. Der erste Schub der Israeliten ist aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt, um den Tempel wieder aufzubauen, wie es das Buch Esra beschreibt. Israel war also wirtschaftlich, strukturell und kulturell weit schlimmer dran als wir heute. Ihr damaliges Sozialsystem oder wie man es auch überhaupt nennen mag, existierte durch die lange Gefangenschaftszeit überhaupt nicht mehr. Menschlich gesehen gab es da nicht viel zu jubeln. Doch auch Zacharia lässt sich trotz aller irdischen Widrigkeiten vom Geist Gottes in diesen Freudenjubel mit hineinnehmen. Mehr noch, der Geist Gottes steigert sogar diesen Freudenruf. Dort heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Geht das überhaupt? Sich in so einer bescheidenen Situation, in der Israel gerade noch ist, in der noch verwüsteten Heimat, sich sehr freuen und dazu noch jauchzen? Menschlich ist das unmöglich. Doch Gottes Geist hat dem Propheten Zacharia den Blick geweitet für das kommende Friedensreich des Messias. Und da versetzt ihn Gott in eine Schau, die unserem menschlichen Denken entgegengesetzt verläuft. Das bezeugen auch die Aussagen, wie er diesen Messias beschreibt. Siehe, ruft uns hier Zacharia, ja vorhin Jesaja zu. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges für euch, das menschlich nicht unbedingt logisch ist. Dein König kommt zu dir. Wo gibt's denn das? Dass sich ein Herrscher so weit herunterlässt zu seinen Untertanen bis hin zu den Geringsten? Das hat unser Erdball wohl noch nie gesehen. Und dann sollen wir uns auch noch freuen und jubeln und wissen ja noch gar nicht, was auf uns zukommt. Also bei mir hat weder unser Herr Bundespräsident noch unsere Frau Merkel angeklopft, um mich zu besuchen. Was hätten Sie auch für einen Anlass? Das wäre doch von mir völlig vermessen und absurd zu glauben, dass diese hohen Repräsentanten unseres Volkes bei mir einen Besuch abstatten sollten oder gar wollten. Und jetzt will dein und mein König zu uns ganz persönlich kommen. Nicht, um einen Besuch bei uns zu machen, sondern Wohnung bei uns zu machen, uns ganz in seinen Besitz zu nehmen. Was ist denn das für ein König? Pastor Wilhelm Busch, der ehemalige Jugendpastor im Weichlihaus in Essen, erzählte einmal vor langen Jahren ein Erlebnis, das sich bei mir festgesetzt hat. Soviel ich weiß, ist er schon im Jahr 1966 in die Herrlichkeit eingegangen. Also muss es um die 44 Jahre her sein. Er befand sich auf einer Verkündigungsreise in Oslo in Norwegen. Er hatte an einem bestimmten Tag gerade Zeit und Muße und hat erfahren, dass gerade an diesem Tag das norwegische Königspaar eine pompöse Pferdekutschenausfahrt hatte von seinem Schloss zum norwegischen Parlament, um deren neuerliche Regierungsperiode feierlich zu eröffnen. Auf geht's, Wilhelm, dachte er sich. Nichts wie hin, das norwegische Königspaar lässt du dir nicht entgehen. Vor dem Schlosstor angekommen, hatten schon viele Menschen den Straßenrand gesäumt, durch welche das Königspaar kommen sollte. Also hat sich der Wilhelm in die Menschenkette eingereiht, denn schließlich wollte er auch den König sehen. Doch plötzlich rannte eine größere Gruppe von hauptsächlich jungen Menschen weg in eine ganz andere Richtung. Oh, dachte Wilhelm Busch, womöglich nimmt der König heute einen anderen Weg zum Parlament, also nichts wie hinterher. Doch am anderen Ende des Schlosses angekommen, kriegt er mit, wie die jungen Leute eine exzentrisch bemalte Filmdiva begeistert umringen. Ach, dachte er sich, Wilhelm, das ist nichts mehr für dich. Spute dich lieber zurück, nicht, dass du noch den König versäumst. Wieder vorne angekommen, stellt er fest, die Menschenansammlung an der Straße des Königs hatte sich aufgelöst. Während seiner Abwesenheit ist der König weggefahren. Wilhelm Busch schließt seine Geschichte mit den Worten: Den König von Norwegen wird es bestimmt nicht sonderlich gestört haben, Wilhelm Busch nicht kennengelernt zu haben. Doch ich, der Wilhelm Busch, habe den norwegischen König versäumt, weswegen ich eigentlich gekommen bin. Soweit die Geschichte. Wie sieht es denn mit mir, mit dir aus, wenn der König aller Könige bei uns einziehen möchte, wenn er unser Herz, unser ganzes Sein in seinen Besitz nehmen möchte, wenn er uns aus unserer schuldverstrickten Situation herausführen möchte in die Freiheit des Vaterhauses? Darf ich einfach nochmals die Frage stellen? Gabst du in der vergangenen Advents- und bald zu Ende gehende Weihnachtszeit dem König aller Könige Raum, Wohnung in dir zu beziehen? Oder haben dich zwar lauter gute und schöne Nebensächlichkeiten daran gehindert, dass du bis heute den König versäumt hast? Darf ich dich heute nochmals im Namen dieses Königs einladen, dass du dein Herz für ihn öffnest, dass er heute bei dir einziehen kann? Was ist denn das für ein König, der bei dir und mir einziehen möchte? So wie ihn hier der Prophet Zacharia beschreibt, ist menschlich betrachtet so unlogisch wie was. Was hat er für Eigenschaften? Die passen doch überhaupt nicht zum Status eines Königs. Ein Gerechter und ein Helfer. Wie passt das zusammen? Entweder ist er ein Gerechter, sprich ein Richter, dem das Recht über alles geht, oder er ist ein Helfer, dem die Barmherzigkeit über alles geht. Ja, und dann auch noch arm. So arm, dass selbst die Mäuse in der Vorratskammer zu jammern anfangen. Da hat er doch nicht nur den Beruf verfehlt, sondern da kann er doch gar keinen Status eines Königs haben. Weiter beschreibt Zacharia den König, dass er auf einem jungen Esel reitet, einem Lasttier. Das ist doch vollkommen absurd. Einem König steht doch zumindest ein reinrassiges, edles Pferd mit gutem Stammbaum und aus erlesenem Gestüt zu. Wenn ich mich recht erinnere, war unser verehrter Herr Bundespräsident Köhler vor 1 oder 2, es kann auch 3 Jahren sein, bei der Hengstprämierung und Versteigerung auf dem Landesgestüt hier in unserer Nähe in Marbach. Was er nun schließlich gekauft hat, das weiß ich nicht. Doch so viel ist sicher, mit einem jungen Lastesel ist er bestimmt nicht heimgezogen. Nochmals die Frage, was ist denn das nun für ein König, den hier der Prophet Zacharia beschreibt und der zu dir und mir kommen möchte? Mit dieser knappen Beschreibung der kontrahierenden Wesensarten dieses kommenden Königs lässt uns der lebendige Gott tief in sein liebendes Retterherz sehen. Gott, der die erhabene Majestät in Person des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist, reißt sich sein Liebstes von seinem Herzen und schickt ihn als kleines Kind auf diese gottverlorene Welt. Haben wir das in der Weihnachtsgeschichte mitbekommen? Wie weit er sich erniedrigte? Niemand gönnte ihm einen Platz auf dieser Erde. Es stand nicht einmal eine Wiege bereit, geschweige denn eine Herberge. In der niedrigsten Kaste der Menschheit, in einem Viehstall, wurde er geboren. Und weil eben nichts anderes da war, war sein erstes Bett eine Futterkrippe. Bei den Mächtigen seiner Zeit war er auch nicht bekommen, er willkommen. Das bezeugt der Kindermord des Königs Herodes. Und dann wird er weiter beschrieben als Helfer, der bettelarm war, an irdischen Gütern und statt eines stolzen Rosses mit einem jungen Lastesel daherkommt. Liebe Geschwister, hier schließt sich der Kreis. Hier kommen Weihnachten, Karfreitag und Ostern zusammen. Er wurde so arm um unsertwillen, um meinet und deinetwillen, damit kein Mensch ausgeschlossen bleibt von seinem Rettungswerk. Alle menschlichen Kasten, vom höchsten bis zum geringsten, sind hier eingeschlossen. Durch dieses Netz kann kein Mensch fallen. Damit wird er zum Helfer aller Menschen. Deswegen zog er auch vor seinem Leiden und Sterben auf einem Lastesel in Jerusalem ein, wie es auch der Evangelist Matthäus in seinem Evangelium Kapitel 21, Vers 5 und 6 beschreibt, weil er alle Last auf sich nahm, alle unsere Schuld am Kreuz gebüßt hat, um uns mit dem lebendigen Gott zu versöhnen. Damit ist der Weg ins Vaterhaus für uns frei geworden. Der Jünger Johannes beschreibt diese, unsere Versöhnung mit Gott, in seinem Evangelium Kapitel 1, Vers 14 und 16. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Bleibt noch die Frage, was machen wir nun mit diesem Retter, mit diesem König, der bei dir und mir einziehen will? Es gibt 2 Möglichkeiten. Erstens, wir können so machen, wie es Zacharia in den anschließenden Kapiteln, besonders 11 und 12, beschreibt. Wir können ihn ablehnen und sind für Zeit und Ewigkeit von Gott getrennt und verloren. Oder zweitens, wir machen es wie Johannes. und nehmen unseres Königs Fülle voller Gnade und Wahrheit an, die er für uns durch sein Erlösungswerk anbietet. Dreimal benutzt hier Johannes den Begriff Gnade. Nun liegt es an dir und an mir, dieses Gnadenangebot unseres Herrn Jesus Christus anzunehmen oder abzulehnen. Diese unsere Entscheidung ist freiwillig. Niemand drängt uns dazu. Doch denken wir immer daran, deine und meine Entscheidung für oder gegen diese Retter hat Konsequenzen für Zeit und erst recht für die Ewigkeit. Ob er als der große Weltenrichter die verdammen muss oder ob du in alle Ewigkeit mit ihm regieren, ihn ohne Ende anbeten und lobpreisen darfst. Heute ist noch Gnadenzeit, denn wir leben im Advent des kommenden Weltenrichters. Heute kannst du dich für ihn noch entscheiden und sein Gnadenangebot annehmen. Ob du es heute Abend noch kannst oder gar morgen oder übermorgen, ist uns verborgen, denn wir wissen nicht, wie lange diese Gnadenzeit für jeden Einzelnen von uns währt. War ja im August auch hier, da saß hier links unser Bruder Karl Schunder. Er hat von jetzt auf nachher am 23. Dezember einen Schlaganfall erlitten. Und ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben, durfte er am 26. Dezember heimgehen, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wohl dem, der dann sein Haus bestellt hat und mit dem Liederdichter singen und beten kann. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Woanders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt. Der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Ich glaube, unser Karl, der gerne sang, auch in seinem Leben, darf dieses Lied jetzt mit Freuden singen. Denke noch gerne an die Jahre mit ihm als Ältester. Und wir sind miteinander durch Freuden und Leiden gegangen, wie es eben so in einer Gemeinde ist. Ich dann zu ihm manchmal gesagt habe, du Karl, jetzt haben wir wieder ein Problem, was machen wir jetzt? Dann sagt er zuerst, beten wir. Und dann überlegen wir, was wir tun können. Er ist mir ein großes Vorbild geworden. Wir beten auch immer wieder für seine Helene, die es einfach noch nicht begreifen kann, dass ihr Karl so schnell weggerufen wurde. Aber ich habe ihr kürzlich gesagt, Helene, das ist Gnade. Die hat ja zwei schwere Operationen gehabt, deswegen war er am August auch alleine hier. Sie hat zuerst eine Herzoperation gehabt und dann im Oktober eine Brustoperation, dazwischen in Reha. Da habe ich gesagt, Helene, dein Karl durfte da bleiben, bis du wieder zu Hause warst. Das ist doch auch Gnade. Da sagt sie, ja. Aber ich konnte halt kein Wort mehr mit ihm reden. Da sagt er, musst warten bis in der Herrlichkeit. Da darfst du wieder mit einem Karl reden. Und das ist wirklich ein Trost, dass wir uns als Kinder Gottes dort wiedersehen dürfen. Das ist auch Weihnachten. Amen.